Sterben und Trauern, der Podcast mit Professor Ernst Engelke, einer der renommiertesten Palliativpsychologen, spricht über den Umgang mit Sterbenskranken, gibt Tipps und macht Mut.
Ich muss Ihnen was erzählen. Da gibt's diesen jungen Mann, der gerade mit zittriger Hand an seinem Schreibtisch sitzt und einen Brief an seine Familie schreibt, dass er sich wie ein Gefangener seiner eigenen Gedanken fühlt und tiefe Sehnsucht nach Ruhe spürt. Ja, er hat beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Eine Geschichte ähnlich wie diese ereignet sich jeden Tag etwa 30 Mal in Deutschland. 30 Menschen pro Tag, die aus den unterschiedlichsten Gründen sich dazu entscheiden, ihr Leben zu beenden. Darum soll's heute gehen. Unser Thema: Suizid als Lebensende. Die Antworten sind kontrovers. Dabei zeigen wir, was es bedeutet, in seiner tiefsten Verzweiflung Selbstbestimmung zu suchen. Und damit herzlich willkommen zu Sterben und Trauern. Mein Name ist Lea Reinhardt und ich bin gespannt auf die folgende Diskussion mit dem Palliativpsychologen Professor Ernst Engelke.
Hallo.
Und mit Michael Reinhardt.
Ja, hallo.
Diese Folge behandelt sensible Themen rund um suizidales Verhalten. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte Sie gegebenenfalls belasten können und bitten Sie, im konkreten Fall Unterstützung zu holen. Ernst, in allen Kulturen und zu allen Zeiten war Suizid von Menschen ein Weg, ihr Leben zu beenden und damit verbunden ja eine grundsätzliche Frage nach dem Verständnis des Lebens. Doch immer wieder kontrovers bewertet und immer wieder wird kontrovers damit umgegangen.
Genau so ist es. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen gab es ein Gebot, sich zu suizidieren, und ein Verbot, sich zu suizidieren. Geboten war ein Suizid zum Beispiel in Japan bei den Militärs, wenn jemand ein ehrwürdiges oder ehrverletzendes Vergehen begangen hatte, musste er Harakiri begehen. Ein öffentlicher Suizid, den ich jetzt nicht weiter schildern möchte, weil der sehr grausam war. In gleicher Weise gibt es eine Verpflichtung in Nomadenvölkern, dass jemand, der nicht mehr mit konnte, aus Krankheitsgründen oder Altersgründen, gezwungen war, sich zu suizidieren zum Schutz der Gruppe, die weiterziehen wollte oder weiterziehen musste. Auf der anderen Seite gibt es in allen Kulturen und in allen Epochen immer wieder das Verbot, sich zu suizidieren. Eine höchst interessante Form des Verbotes gab es in dem Rom vor etwa 2000 Jahren. Und dort gab es ein Verbot, sich zu suizidieren. Das hat einen besonderen wirtschaftlichen Aspekt, nämlich die reichen Menschen, die Sklaven gehalten haben, wollten Sklaven daran hindern, der Sklaverei zu entziehen. Und der Suizid war die einzige Möglichkeit in Rom damals, von der Sklaverei frei zu werden. Und die reichen Menschen hatten Sorge, auf diese Weise Sklaven zu verlieren. Deswegen ein Suizidverbot.
Interessant, ja.
Ja, wenn man sich da näher mit beschäftigt, dann ist das eine hochinteressante Frage, aus welchen Gründen einerseits Menschen sich töten, auf der anderen Seite auch verpflichtet werden, sich zu töten oder auf keinen Fall sich töten dürfen. Und das ist genau die kontroverse Diskussion, die wir auch heute haben, die ist nicht anders. Mhm. Grundsätzlich ist sie genauso gegeben.
Du hast jetzt, Ernst, den Begriff Suizid mehrfach verwendet, aber es gibt auch andere Begriffe, die häufig genannt werden. Selbstmord, Freitod, Selbsttötung, Sterbehilfe oder auch Tötung auf Verlangen. Und eine Studie der Ludwig-Maximilian-Universität in München hat beispielsweise gezeigt, dass die Wortwahl unterschiedliche Assoziationen auslöst. Und ich würde dich bitten, kläre doch mal auf, was sagt man eigentlich wann?
Ja, diese Studie ist sehr interessant und wichtig. Und es sind nicht nur die Assoziationen, die damit verbunden sind, sondern die Haltungen, die Überzeugungen, die damit verbunden sind, in der Einschätzung zum sich selbst töten. Da gibt es das Wort Selbstmord, dann gibt es das Wort Freitod und dann gibt es das Wort Selbsttötung. Und dann haben wir noch den Begriff Suizid und wir haben den Begriff Sterbehilfe. Sie unterscheiden sich alle. Nur der Begriff Suizid ist faktisch ein Überbegriff, der in der Wissenschaft formuliert worden ist, um nicht sofort in eine dieser Haltungen hineinzukommen, sondern wissenschaftlich objektiv Untersuchungen durchzuführen und nicht sofort mit einer bestimmten Auffassung identifiziert zu werden. Was heißt Selbstmord? Selbstmord bedeutet, dass jemand sein Leben beendet und das ist verboten, ausdrücklich verboten. Das darf der Mensch nicht. Und so generell ist das zu finden im Christentum und im Islam. Das heißt, es gibt eine Übereinstimmung in der Ablehnung des Suizids. Warum? Weil in beiden Religionen oder Theologien der Mensch von Gott geschaffen ist. Und der Mensch hat kein Recht, in die Schöpfung Gottes einzugreifen, sondern sich auch dem Leben, so wie es das Leben ihm gibt, zu fügen und es auszuhalten. Interessanterweise gibt es in der Bibel kein Suizidverbot. Dieses ist erst um 400 nach Christus geschaffen worden durch Augustinus. Und zwar hat der das Gebot, du sollst nicht töten, auch auf sich selbst umgewandt. Und dann begann erst, auch im Christentum, das Verbot des Suizids oder des Selbsttötung und wurde als Mord bezeichnet und als Todsünde, weil es die höchste Form des Widerstands gegen den Schöpferwillen ist. Und das hat sich durchgezogen und dann, je enger Kirche und Staat zusammengekommen ist, desto stärker wurde das auch in die gesellschaftliche Gesetzgebung mit hineingenommen, also auch staatliche Gesetze gegeben hat und praktiziert. Das heißt also, jemand, der sich suizidiert hat, wurde ausgeschlossen von der Gemeinschaft, weil er radikal mit Gott gebrochen hat. Selbstmord ist also dann bis in die Gegenwart hinein insbesondere ein Thema und auch ein Aspekt, diese ganze Vorgehensweise zu bewerten und abzulehnen.
In der katholischen Kirche wurden ja früher Menschen, die sich suizidiert haben, auch nicht beerdigt.
Natürlich, das ist eigentlich sogar noch die Vorgabe. Nur seit einigen Jahren, Jahrzehnten vielleicht, hält sich kaum noch jemand dran, hier in Deutschland jedenfalls nicht. Da habe ich auch Beerdigungen erlebt mit Menschen oder für Menschen, die sich suizidiert haben, sehr respektvolle, sehr würdige Formen, in denen dieser Mensch auch gewürdigt worden ist und nicht verurteilt worden ist.
Ja.
Das ist ja auch noch ein wichtiger Aspekt für den Umgang mit den Angehörigen, wie damit umgegangen worden ist. Das ist Selbstmord. Das andere Feld ist Freitod. Freitod ist 180 Grad das Gegenteil von der Auffassung zu Selbstmord. Freitod ist ausdrücklich die Auffassung von Menschen, die einer Schöpfung Gottes nicht zustimmen. Im weitesten Sinne Atheisten, Agnostiker oder auch Menschen, die sich nicht so binden lassen wollen. Das bedeutet dann, sich selbst töten ist der höchste autonome Akt, über den ein Mensch verfügen kann. Das heißt, meine größte Freiheit besteht darin, das Leben zu beenden. Und ich habe ein Recht dazu, das zu machen, und das ist zu respektieren. Das ist die Grundhaltung vom Freitod. Die wird natürlich genauso vertreten in der Gesellschaft, spielt eine ganz große Rolle, auch in der Gesetzgebung. Und dann gibt es einen dritten Begriff, und das ist der Begriff der Selbsttötung. Selbsttötung ist ein typischer Begriff aus der Psychiatrie. Und zwar wird Folgendes damit verbunden, dass jemand eine psychische Erkrankung hat, eine psychiatrische Erkrankung hat, beispielsweise eine Depression, eine tiefe Depression oder eine bipolare Störung oder eine Magersucht oder was auch immer. Und das Ergebnis dieser Erkrankung ist dann, den Schluss zu ziehen, sich zu töten. Das heißt, der Suizid ist dann das Ergebnis einer psychischen Entwicklung, einer Störung, wenn man so will. Und das bedeutet, dass dafür zuständig der Psychiater ist. Das heißt, eine Erkrankung, die Auffassung ja von vielen, kann geheilt werden. Und damit könnte auch ein Suizid verhindert werden. Das führt dazu, dass Menschen, die ein suizidales Verhalten zeigen, in die Psychiatrie eingewiesen werden. Und man erwartet, dass dann der Psychiater den Menschen von dieser Suizidalität befreit, heilt und dass er wieder gesund ist. Das sind dann die Ansprüche. Das heißt, diese drei verschiedenen Begriffe konkurrieren miteinander, nur sie sind alle jeweils uns eigen. Aufgrund unserer Sozialisation sind wir mit dem einen oder anderen viel stärker verbunden und so haben wir meinetwegen aufgrund einer religiösen Erziehung eine große Identität mit dem Selbstmordverständnis, haben wir keine solche entsprechende soziale Unterstützung und Entwicklung, sind wir ein Freitodaspekt. Und sind wir sehr stark krankheitsorientiert, dann sprechen wir von der Krankheit und erwarten das dann. Das heißt, diese drei Begriffe konkurrieren. Und dann haben wir noch den Begriff Sterbehilfe. Sterbehilfe ist in der Fachwelt ein Überbegriff für alle Formen beim Sterben zu begleiten und vor allen Dingen auch Tötung auf Verlangen zu beinhalten. Das, was also in jedem Fall verboten ist, dass auf Verlangen eines Menschen jemand getötet wird. Für Suizid gilt, dass die Tatherrschaft dessen, der das tut, immer bei dem bleiben muss, der das tut.
Mhm. Quasi selbst Tabletten noch runterschlucken.
Genau.
Oder,
ja, genau. Also ich darf für den nicht jetzt die Infusion anstecken und öffnen, sondern das muss derjenige selbst tun, mindestens öffnen.
Mhm. Täusche ich mich, wenn ich glaube, dass in breiten Teilen der Bevölkerung diese Differenzierung, wie du sie gerade genannt hast, gar nicht präsent ist?
Das glaube ich nämlich auch.
Also ich habe den Eindruck.
Ja, natürlich, das ist völlig recht, auch in der Fachwelt, ich muss das leider sagen.
Wenn und dass diese, dann fälschlicherweise auch Begriffe verwendet werden, die vielleicht gar nicht passen.
Genau so. Ja. Diese philosophisch, auch theologischen Inhalte mit den Begriffen, die da verknüpft sind, die bestimmen ja auch die Diskussion.
Ja.
Von dort aus wird geführt. Nur da ist mittlerweile etwas sehr Entscheidendes passiert. Im Februar 2020
Bundesverfassungsgericht.
Hat das Bundesverfassungsgericht letztendlich die Freitodversion als Maßgabe aufgenommen und auch verbindlich gemacht. Das bedeutet, das Bundesverfassungsgericht hat in dem Urteil gesagt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben umfasst. Und zweitens, dass dieses Recht auch die Freiheit eines bestimmten Sterbens umfasst, sich das Leben zu nehmen. Und drittens, dass diese Freiheit, sich das Leben zu nehmen, auch die Freiheit umfasst, sich dabei Hilfe zu holen. Das ist im Kern gefasst. Nur, dass häufig vergessen wird, das Gericht sagt auch, dass der Staat nicht nur das Recht hat, zu respektieren, wenn jemand dieses Persönlichkeitsrecht praktizieren will, sondern auch zu schützen vor Entscheidungen, die er eigentlich nicht wollte. Insofern gibt es eine Spannung zwischen dem Recht auf sich zu töten und dem Schutz davor, sich zu töten, wenn man das eigentlich nicht einsehen kann und auch nicht frei dafür ist.
Ja.
Diese Spannung besteht einfach, auch nach der Gesetzgebung und nach dem Urteil.
Und dazu gab es in dieser Woche ein Urteil. Da ging es um einen Arzt, der einer 37-jährigen Frau, die depressiv war, eine Infusion gelegt hat. Sie hat die zwar selbst geöffnet, aber das Gericht befand, dass sie gar nicht richtig darüber urteilen konnte, ob sie das jetzt möchte oder nicht, weil sie eben depressiv war. Der Arzt möchte in Berufung gehen. Aber das zeigt auch so ein bisschen die Spannung, dass dieses Gesetz noch viele Fragen offen lässt.
Ja, die Antworten sind offen. Die Fragen sind da. Nur zu diesem Urteil, das da gefällt ist, das wird in der Fachwelt natürlich heftig kritisiert, weil derselbe Arzt kurz zuvor in einer gleichen Weise freigesprochen worden ist und andere Sterbehelfer beim gleichen Verhalten. Es geht immer um die Frage, ob derjenige Mensch einwilligungsfähig war oder nicht, freigesprochen worden sind. Also das ist überhaupt noch nicht entschieden, diese Geschichte.
Ja.
Und von mir konsultierte Fachkollegen sagen, das wird nicht haltbar sein. Weil die Frage ist, ab wann ist jemand nicht entscheidungsfähig? Reicht es aus, wenn ich vermute, dass er depressiv ist? Aber Depression ist ein sehr, sehr weiter Begriff.
Tja.
Wer sagt, wie was dann auf einmal als Kriterium gegeben sein muss, damit man das entscheidet? Natürlich gibt es Kriterien in der Fachwelt, nur die sind auch nicht so eindeutig.
Ja, und wie wollen denn Richterinnen und Richter nachweisen in einer Zweierbeziehung Arzt-Patient, wie es wirklich haargenau gelaufen ist?
Ja,
das ist ja unglaublich schwierig.
Ja.
Und klar, die Diskrepanz zwischen Euthanasie auf der einen Seite und freiwillig aus dem Leben scheiden auf der anderen Seite, die ist natürlich riesengroß. Und natürlich muss man versuchen, hier möglichst den Fall klar bewerten zu können. Aber ich halte das fast für ausgeschlossen, mit Sicherheit sagen zu können, hier hat der Arzt ein Fehlverhalten an den Tag gelegt.
Ja. Ja gut, wir haben im Augenblick ein großes Problem, dass diese gesamte Fragestellung letztendlich ethisch und juristisch behandelt wird. Und da ist das ganze Interesse dran ausgerichtet, auch in den Medien. Was mir völlig fehlt, ist zu überlegen, wie Menschen, die sich suizidal verhalten, begleitet werden können. Das ist eine absolute Fehlstelle. In den Facheinrichtungen, den Krisenberatungen oder auch in der Psychiatrie ist das natürlich bekannt. Aber mir fehlt, dass man in der Öffentlichkeit nicht auch sagt, welche Möglichkeiten es gibt, jemanden zu begleiten. Und das ist auch ein Interesse in dem Podcast heute, das auch mit anzusprechen.
Ich wollte nämlich sagen, den assistierten Suizid sozusagen, dem werden wir nochmal eine ganze eigene Folge widmen. Ich habe ja eingangs gesagt, dass im Schnitt etwa 30 Menschen täglich sich das Leben nehmen. Aber vor 30 Jahren waren es noch doppelt so viele. Das ist ja eigentlich ein erfreulicher Rückgang. Ernst? Oder ist das ein Erfolg der Suizidprävention alleine?
Alleine sicherlich nicht. Nur, ich habe das ja in der ganzen Zeit über verfolgt und habe einen riesen Respekt und ich anerkenne die Menschen, die in den Krisendiensten arbeiten, die in der Psychiatrie arbeiten und die damit zu tun haben, Menschen eine lebenswerte Möglichkeit aufzuzeigen, auch wenn sie meinen, das ist das Ende und die Erfolg haben. Also wenn statt 20.000 Menschen sich in einem Jahr zu suizidieren, es nur noch 9.200 sind, dann ist das für mich ein Erfolg der Psychiatrie im weitesten Sinne. Und das darf man nicht runterreden. Das heißt, es gibt sehr wohl Möglichkeiten, jemanden eine Hoffnung zu geben, eine neue Lebensperspektive zu geben. Das ist nicht gewährleistet, nur es ist möglich.
Interessant finde ich auch, dass deutlich mehr Männer als Frauen sich suizidieren. Auf der anderen Seite aber Frauen sehr viel öfter einen Suizidversuch unternehmen. Woher kommt diese Diskrepanz?
Ja, ich bin da sehr vorsichtig.
Das zumindest ist das, was registriert
geht
ist.
Aus der registrierten Statistik hervor. Ne?
Ja, nun, aber es gibt keine Statistik darüber, was für Versuche unternommen worden sind.
Ja.
Weil ab wann ist es ein Versuch? Das ist ja auch die ganze Frage, ab wann ist ein Verhalten, ein suizidales Verhalten? Auch darüber können wir sofort natürlich intensiv diskutieren.
Ja.
Ich frage also, verhält sich ein Mensch, der jeden Tag 30 Zigaretten raucht, suizidal?
Gutes Beispiel.
Das ist eine Frage. Verhält sich jemand, der mit dem Auto ständig mit 180, wo nur 100 gegeben ist, rumfährt, suizidal? Verhält sich jemand, der Gebirge erklettert und weiß, ich kann jeden Augenblick runterfallen? Ist das ein suizidales Verhalten?
Ich würde eher sagen, es muss eine Absicht dahinter stehen.
Da fängst du sofort an zu differenzieren.
Ja.
Aber es kann auch sein, ist er sich bewusst, dass eine Absicht dahinter steht? Ist es ein Verlangen, was einfach da ist, ein Reiz, so etwas zu probieren. Das ist ja eine unglaubliche differenzierte Verhaltensweise, die man nicht auf ein einzelnes Kriterium reduzieren kann, auch nicht auf die Absicht. Ja. Weil wir wissen, dass jemand, der dann in einem sozialen Verhalten ist, auch einen gewissen Sog erlebt, wo die Frage ist, ist das noch Absicht oder ist das aber eine Entwicklung, die irgendwann mal angefangen hat, aber nicht mehr zu stoppen ist.
Mhm. Es gibt ja auch die These, Männer suchen sich weniger Hilfe. Frauen sind viel eher bereit, offen zu sein für Beratung und auch für Gespräche, während das sogenannte starke Geschlecht es als Niederlage empfindet, in Teilen zumindest, sich Unterstützung psychischer Natur zu holen.
Ja, das ist schon recht. Also so sehe ich das schon auch. Ich denke, ich nenne ruhig mal die Zahlen. Also 75% von denen, die sich in Deutschland suizidieren, sind Männer. Das sind 75%. Und die Art und Weise, wie sich jemand umbringt oder sein Leben beendet, sind so verschieden, auch wieder nicht. Man kann sich fast auch den Geschlechtern zuordnen. Also Männer sehr viel rabiater, also erhängen, dann auch Stürze, während Frauen sehr vorsichtig formuliert, weicher sich suizidieren, also sich vergiften beispielsweise. Oder auch ersticken. Sind alles keine schönen Tode.
Nee.
Nur sie werden manchmal so zugeordnet. Ich bin da sehr vorsichtig mit. Statistiken hängen immer davon ab, wer was in welche Weise Daten hineingibt. Mathematisch sind die immer in Ordnung. Aber von dem Einfüllen der Daten und welche Daten wie genommen werden, da ist die große Problematik. Für mich sind es immer nur Tendenzen, die man erkennen kann und insofern auch zu beachten sind.
Wie verhält sich denn ein Mensch, der an Suizid denkt?
Das ist völlig verschieden. Das ist völlig verschieden. Es gibt Menschen, die sich innerhalb von wenigen Minuten entscheiden, sich zu suizidieren. Und bei anderen wächst das über Jahre und kommt dann zu einer Entscheidung. Ich erzähle ein Beispiel. Ein Freund von mir in Studienzeiten war das noch, ein total lebensbegabter Mensch, der Medizin studiert hat und verlobt war mit einer Medizinstudentin, ein scheinbar ganz glückliches Paar. Nur er war sehr, sehr sportsorientiert und sie war musisch orientiert. Mhm. Das war immer ein bisschen ein Problem. Und dann passierte es, dass sie sich in einen Kommilitonen verliebte, der auch Musiker war. Und es begann eine Bindung und stellte dann auch die Verlobung in Frage. Mhm. Und dann gibt es die Szene, sie haben nicht in einem selben Wohnheim gelebt, sondern in verschiedenen Wohnheimen. Er schaut, wo er sie treffen kann und kommt mit seiner Lambretta damals dorthin gefahren und konfrontiert sie damit, bleibst du bei mir oder nicht? Mhm. Entweder oder. Und sie sagt, wenn du mich so unter Druck setzt, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, ich möchte mit dem, ich sag jetzt mal Musiker, zusammenleben. Daraufhin dreht er seine Lambretta um und braust los in sein Studentenheim, ins siebte Stockwerk hinein und springt raus. War ein sehr durchtrainierter Mensch, hat erst noch gelebt und ist dann im Krankenhaus verstorben.
Oh Gott.
Das ist die Frage, wie ist das gewachsen, wie ist das gekommen? Und ich kenne Menschen, die über Jahre vorbereitet haben, wenn das und das passiert oder nicht passiert, dann weiß ich, wie ich was mache. Und so ist es gewachsen. Und wenn dann das passiert, das kann alles Mögliche sein, was jetzt eingreift in das Leben dieses Menschen. Und der handelt dann, auch scheinbar aus heiterem Himmel, nur es ist gewachsen.
Ja. Auch in dieser Situation würdest du sagen, weil mein Gefühl ist, und es ist nur mein Gefühl, aber wenn bei so einer Kurzschlussreaktion, wenn er da in dem Moment auf eine richtige Person getroffen wäre, die sich mit ihm unterhalten hätte, so meine Vorstellung, hätte man es vielleicht auch verhindern können.
Hätte. Das ist das große Problem. Du erkennst in der Situation, da jemand dieser Situation ist, nicht unbedingt, dass es eine suizidale Situation ist. Das stellt sich für gewöhnlich erst im Nachhinein heraus. Ich habe mit sehr vielen Menschen gearbeitet, die mit Menschen, die sich suizidiert haben, zu tun hatten. Und das Phänomen ist, dass man häufig viele Aussagen oder auch Verhaltensformen erst im Nachhinein als präsuizidal erkennen kann, als Vorstufe zum Suizid.
Okay. Könnte man sagen, dass schwer depressiv Erkrankte suizidgefährdeter sind als andere?
Ja, das ist eine sehr interessante Fragestellung. Natürlich im Augenblick gehen ständig Statistiken durch die Medien, dass 80% der Menschen, die sich suizidieren, depressiv gewesen sind. Ja, was ist Depression? Ab wann spreche ich von Depression? Wie weit sind es hier wirklich Diagnosen, die von Fachkräften erstellt worden sind? Also hier kommt sofort meine große Frage weiter. Und ich wehre mich dagegen, dass man sofort alle Formen des Sich-Selbst-Tötens als Ergebnis einer Erkrankung darstellt. Und da möchte ich auch den Menschen Respekt zollen, die das aus anderen Gründen tun, mit klarem Bewusstsein, mit einer klaren Entscheidung sagen, das ist nicht mehr mein Leben und ich möchte nicht mehr leben. Es gibt eine interessante Fragestellung, die im Augenblick diskutiert wird, unter dem Begriff Sterbefasten. Was heißt Sterbefasten? Dieser Begriff ist also neu geschaffen worden. Wie sind früher Menschen gestorben, alte Menschen gestorben? Die haben irgendwann die Kräfte verlassen und sie haben dann auch keinen Hunger und keinen Durst mehr gehabt. Genau. Sie haben nicht mehr gegessen und nicht mehr getrunken und sind dann an den Folgen davon in kurzer Zeit verstorben. Manche Wochen oder Tage, je nachdem, wie jemand auch beieinander war. Und das ist heute eine Fragestellung. Ältere Menschen und auch Patienten manchmal, die krank, sehr krank sind, meistens sind es ältere Menschen, die sagen, ich möchte nichts mehr essen, nicht mehr trinken, ich möchte sterben. Und dann geht sofort die Frage los, ist das Suizid oder ist es kein Suizid? Muss man dagegen angehen oder darf man nicht dagegen angehen? Hat man es zu respektieren oder nicht? Das heißt, ich möchte aufzeigen, ich kann natürlich sofort anfangen und gucken, ob der eine Depression hatte und das jetzt macht. Aber ich möchte wirklich nicht meinen Eltern oder meinen Großeltern, die das praktiziert haben, sofort einen Suizid zu unterstellen oder noch schlimmer zu unterstellen, dass sie depressiv gewesen sind. Die waren es nicht. Die waren lebensmüde. Den Begriff gibt es ja auch. Oder es gibt in der Bibel den Begriff des Lebenssatten, der dann nicht mehr kann oder nicht mehr möchte.
Ist das dann vielleicht ein Unterschied? Also Muss man lebenssatt und lebensmüde sein, um diese Art zu praktizieren zu können? Denn wenn ein gesunder, vielleicht etwas jüngerer Mensch sich dazu entscheiden würde, jetzt auf einmal nicht mehr zu essen und zu trinken, ich meine, das gibt's ja auch in Gefängnissen beispielsweise, aber da gibt's ja nochmal eine größere körperliche Reaktion vielleicht auch drauf und dann das Verlangen dann doch zu essen und zu trinken.
Ja. Gut, damit kommen wir eigentlich zu dem, was mich sehr bewegt ist, wie ein solcher Prozess verläuft und was das auslöst und wie es dazu kommt. Dazu gibt es nun viele Studien und die berühmteste Studie ist die von dem Wiener Psychiater Erwin Ringel, der vor einigen Jahrzehnten schon verstorben ist. Mhm. Der hat nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien gearbeitet als Psychiater und er hat die Lebensgeschichten von 750 Menschen, die sich suizidieren wollten, anschließend untersucht. Mhm. Er hat gefragt, wie sie das Jahr zuvor gelebt haben, was sie getan haben, was passiert ist, wie sie damit umgegangen sind und hat auch Angehörige und Freunde mit befragt. Hat auf diese Weise also zusammengestellt das Verhalten vor dem Suizid, was dann aber nicht zum Suizid geführt hat, weil aus irgendwelchen Gründen ist es nicht vollzogen worden. Mhm. Und hat da ein Modell entwickelt, das das tragende Modell in der Suizidprävention ist, das sogenannte präsuizidale Syndrom, nachdem das geht. Das heißt, man achtet drauf, wie die Vorgeschichte ist und hat dann bestimmte Umgangsweisen entwickelt, die daraus resultieren, wie sich jemand in welcher Situation befindet und wie er damit umgeht oder wie sie damit umgeht.
Und das wird heute auch so verwendet?
Natürlich. Ja, okay. Und das ist eigentlich das Standardmodell. Mhm. Es gibt andere Modelle, die Psychoanalyse oder tiefenpsychologischen oder verhaltenstherapeutischen, die aber im Prinzip ähnlich sind. Nur bei den Psychoanalytikern wird noch viel stärker mit der Vulnerabilität gearbeitet, also mit der Verletzbarkeit von jemandem, wie schnell jemand also verletzt ist und nicht mehr bereit ist, weiterzuleben. Aber ich selbst arbeite seit vielen Jahrzehnten nach diesem Modell und sehr viele Bekannte von mir, die in der Psychiatrie arbeiten, auch
danach. Nenn doch mal ein paar Punkte.
Ich entdecke das mal. Ja. Also an einem Beispiel. Ein 32-jähriger Mann ist verheiratet, glücklich verheiratet, hat zwei kleine Kinder, hat ein großes Auto, hat ein Haus, eine optimale Situation seines Lebens. So kann es ja weitergehen. Ja. Und dann eröffnet ihm eines Tages oder eines Abends seine Frau, dass sie sich verliebt hat in einen Kollegen, der sehr viel attraktiver für sie ist als er. Was passiert dann? Und sie sagt dann auf seine Anfrage, dass sie sich scheiden lassen möchte. Mhm. Das ist ein Blitz, der in das Leben dieses Menschen einschlägt. Das ist ein Blitz, der einschlägt. Was macht ihr? Was bedeutet das für den?
Er ist wie vom Blitz getroffen.
Er ist vom Blitz getroffen. Und was wirkt ein vom Blitz getroffenes Verhalten? Ich bin eingeengt in meiner ganzen Wahrnehmung. Mein ganzes Leben ist auf einmal in der Weite, in der Perspektive, die ich vorher hatte, weg. Ja. Es fällt auf einmal ganz, ganz viel weg. Mein Leben wird eingeengt in meinen Möglichkeiten. Und der sagt, wie schrecklich ist das, dass sie mich verlassen will. Er erzählt es seinen Freunden beispielsweise. Mhm. Oder seiner Schwester oder wem auch immer. Und da ist die Frage, wie geht derjenige damit um?
Klar.
Das heißt, wie geht jemand damit um, wenn jemand sagt, das ist für mich ein Verlust, den ich nicht ertragen kann, weil er mir mein ganzes Leben verändert?
Eigentlich ja eine Situation, wie sie viele Menschen tagtäglich erleben.
Bei einer schlimmen Diagnose beispielsweise.
Ja, oder auch, wenn eine Beziehung beendet wird.
Ja, oder wenn, klar. Aber auch bei einer schlimmen Diagnose.
Ja,
genau. Also ich kenne auch in meinem persönlichen Umfeld etliche Leute, die eine schwere Erkrankung haben, die natürlich auch voller Hoffnung sind, es möge alles sich zum Guten hin wenden, aber gleichzeitig auch Angst vor dem Leiden haben.
Ja.
Und dann die Überlegung, zumindest erstmal theoretischer Natur sehr nahe ist, wäre ich bereit, bevor ich ein allzu großes Leiden in Kauf nehme, meinem Leben ein Ende zu setzen?
Das aber Ernst, wir waren bei deinem Beispiel.
So weit sind wir noch nicht. Das ist ein Ergebnis. Also ich möchte einfach den Verlauf, wie er erarbeitet worden ist, benennen und daraus ableiten. Nun, jetzt habe ich, das ist auch schon eine Form der Einengung, die ich merke und sage, das Leiden, was auf mich zukommt, das will ich nicht. Also insofern gehört das sofort zur Einengung dazu. Ja. Nur, was passiert dann? Das heißt also, ich erlebe das und leide und klage darüber und sage, die Frau verlässt mich. mein ganzes Leben geht hin. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich mache das bewusst alternativ, das kann man differenzierter machen. Da habe ich zwei Möglichkeiten drauf zu reagieren. Ich kann sagen, das ist schlimm und ich bedauere dich unendlich und erzähl mir, was das für dich bedeutet. Das ist eine Berespektierung des subjektiven Erlebens dieses Menschen. Ich kann auch ganz anders mit umgehen, tun viele Menschen. Ich mache das sehr extrem jetzt. Ich kann ihm auch sagen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Ich kenne 12 Frauen, die eigentlich schon darauf warten, dass du frei wirst, damit du mit denen zusammenkommst.
Ja.
Also ein Glück für dich, endlich bist du frei. Das ist genau die Geschichte. Dann nehme ich aber nicht die Situation dessen wahr und respektiere den nicht, sondern komme von außen her und sag etwas dazu, was richtig ist. Mhm. Der hat natürlich die Möglichkeiten, aber in dem Fall das zu sagen, ist sozusagen, man haut ihm irgendeinen nassen Lappen um die Ohren. Das ist der Umgang mit der Einengung. Die Einengung kann länger dauern, kann kurz sein, aber die kommt immer wieder, die bleibt. Und was passiert, wenn ich diesen Blitz nicht verändern kann? Das heißt also, ich gehe dann mit meiner Frau, macht er dann, hat er auch getan, ich habe einen konkreten Fall im Kopf, geht er also zur Beratungsstelle, zur Eheberatungsstelle, zur Scheidungsberatung und will seine Ehe retten. Und dann findet das Gespräch also statt und die Frau bleibt trotzdem dabei. Das heißt, er kann diese Einengung nicht verändern. Der Druck, dass hier ganz viel passiert, wird immer größer. Mhm. Und was passiert normalerweise, wenn wir unter Druck kommen? Wir wehren uns dagegen.
Mhm.
Es beginnt der Hass. Es beginnt der Hass auf denjenigen, der uns so unter Druck setzt. Du hast von der Krankheit gesprochen, dann wird die Krankheit gehasst oder der Arzt, der mir das sagt, dass ich das habe.
Mhm.
Und wenn der Hass, den kann ich erleben. Wenn ich aber den Hass und den Zorn nicht leben kann, die Aggression nicht leben kann, dann wissen wir aus der Psychologie natürlich, dass das gegen sich selbst gewendet wird. Das heißt, eine nicht gelebte Aggression wird autoaggressiv, das heißt gegen sich selbst gewendet. Und damit beginnt die große Gefahr. Das heißt also, wenn jemand schimpft und klagt, was für eine Scheiße das ist, dass meine Frau mich da verlässt, ist das gut.
Ja.
Und wenn ich in solchen Situationen begleite, freue ich mich, wenn derjenige wütend wird und auch auf mich schimpft.
Mhm.
Weil ich weiß, dann hat er eine Form, ein Ventil gefunden,
genau,
um den Druck loszukriegen, unter dem er steht.
Mhm. Mhm.
Das hilft ungemein und das passiert ja häufig auch, dass dann schon die Entlastung beginnt. Und dann ist wieder eine Möglichkeit da ist, sich was nach Neuem, einem neuen lebenswerten Leben zu orientieren. Wenn es aber nicht geschieht, und die Autoaggression weiter da ist und auch nicht abgeleitet werden kann, dann passiert es, dass jemand anfängt, sich zu überlegen, wie könnte ich denn mich selbst beenden? Zufällig. Heute werden viele nachgucken, was im Internet steht und sie finden im Internet leider alles beschrieben.
Sehr Anleitungen. Genau
beschrieben. Anleitungen zum Suizid mit allen Details.
Ja.
Mit allen Details. Und auch gibt es also Videoclips, wie sich jemand suizidiert hat. Das gibt es ja alles. Da gucke ich mir das an und dann merke ich das und dann könnte es sein. Und dann mache ich den Computer wieder aus und beschäftige mich nicht mehr mit, gucke ein Fußballspiel zu oder laufe oder tanze oder was auch immer ich tue. Das hat er auch gemacht.
Mhm.
Aber er ist dabei geblieben, weil die Frau ihn verlassen hat. Sie war nicht bereit, in irgendeiner Weise einen Kompromiss zu machen. Und sie haben noch zusammen gewohnt. Und dann fängt natürlich bei ihm an die Idee, wie gehe ich damit um? Im Hass haue ich meine Frau zusammen. 187 Frauen in Deutschland werden, Ehefrauen werden in Deutschland getötet in solchen Situationen.
Mhm.
Der Femizid.
Ja. Unglaubliche Zahl, ne?
Das muss man sehen. Das heißt, die Eskalation ist das, die dann passiert.
Ja.
Oder gehe ich den Hass gegen mich selbst?
Mhm.
Das ist die Spannung, in der jemand ist.
Mhm.
Und die Tendenz ist dann gegebenenfalls, und bei dem war es so, sich zu überlegen, wie bringe ich mich um? Also sich orientiert. Und dann passierte das in der konkreten Situation so, na, ich muss noch etwas differenzieren. Es kommen dann Fantasien, wie ich mich umbringen könnte. Da sprechen wir in der Fachwelt von aktiven Fantasien des Sich-Tötens, die aber nicht konstant sind. Die verschwinden. Die kommen wieder, verschwinden wieder.
Ja.
Kann ich verstärken, kann sie rationalisieren, kann mit jemandem sprechen. Was tue ich, wenn mir jemand davon erzählt? Ich habe immer 7 Möglichkeiten, das habe ich in einem früheren Part mal gesagt.
Ja.
Das heißt, ich kann sagen, ich bedauere das. Ich kann sagen, erzähle mir von deiner Not. Ich kann sagen, was hast du vor? Ich kann sagen, wie weit bist du schon? Ich kann sagen, hast du schon einen Strick gekauft? Ich kann sagen, ich merke, du bist total erschöpft, du kannst nicht mehr, du bist wirklich am Ende mit deinen Kräften.
Ja.
Ich kann auch sagen, in solchen Situationen zeigt es sich, dass bei 80% solcher Fälle es notwendig ist, zum Psychiater zu gehen, um zu finden, ob das eine Depression ist, die verheimlicht ist oder so etwas. Das kann man
ja
alles tun.
Ja.
Oder ich kann sagen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Psychiater. Das sind alles die Möglichkeiten, die ich habe. Nur ich werde mir in der Regel die Fantasien erzählen lassen. Ich werde nicht sagen, das darfst du nicht. Da beginnt sofort, ob es für mich Selbstmord ist oder nicht. Wenn es für mich Selbstmord ist, dann werde ich sagen, hör auf damit, du musst leben. Mhm. Das darfst du nicht.
Ja.
Wenn ich Freitod verstehe oder auch meinetwegen die Selbsttötung im psychiatrischen Sinn, dann erzähl mir, ich begleite dich, ich will schauen, dass es für dich noch was Lebenswertes gibt.
Ja.
Problematisch wird es dann in hohem Maße, wenn diese aktiven Fantasien passive Fantasien werden. Das heißt, dann bin ich diesen Fantasien ausgeliefert. Ich kriege das 24 Stunden am Tag nicht aus dem Kopf raus.
Mhm.
Und dann beginnt in der Regel die konkrete Vorbereitung. Ich kaufe den Strick oder ich lege die Medikamente zurück oder ich gucke, welche Autobahnbrücke am höchsten ist oder wo ein Zug fährt, wo ich ohne Schwierigkeiten hingehen kann. Das ist das, was dann passiert. Und dann spricht man, dass die Menschen in einem Sog sich befinden. Und dann ist es ganz schwierig, da noch zu intervenieren. Dann geht es eigentlich nur in flagranti, also beim Geschehen, zu fassen und dann wegzuziehen oder die Tabletten zu nehmen oder sofort mit Gewalt in die Klinik zu führen, um jemanden zu schützen vor sich selbst. Wobei das problematisch ist.
Hm.
Das geht nur mit der Polizei und nicht etwa von mir her. Und dann tut er das. Und in dem Fall ist es ganz schlimm gewesen. Die sind also von der Besprechung nach Hause gekommen und dann ist sie in der Nacht aufgewacht, weil das Haus beleuchtet war. Und sie guckt in das Zimmer rein, wo ihr Mann liegen sollte und das Bett war leer.
Hm.
Und sie sucht in dem Haus und geht dann nach draußen und sieht, dass in der Garage Licht brennt, schaut in das Auto hinein und er sitzt im Auto drin und hat sich vergiftet.
Ja.
Er hat sich vergiftet.
Mhm.
Es ist dann sehr deutlich zu sehen, was das auch für den Angehörigen bedeutet. Das muss man sich jetzt vorstellen. Niemand wusste von ihrem neuen Verhältnis. Das war ein Geheimnis zwischen den beiden. Und sie verliert jetzt ihren Mann durch Suizid. Jeder Mann sieht, dass es Suizid ist.
Mhm.
Das ist ja bekannt, die Polizei muss ja kommen, das aufnehmen.
Ja.
Und was das für diese Frau bedeutet,
das
ist unglaublich. Sie wird das nie wieder freikriegen. Ich habe die Frau begleitet damals. Und das ist eine Traumatisierung, mit der sie leben muss. Und das ist ganz schwierig, das wirkt sich dann auch weiterhin aus in neue Partnerschaften oder was auch immer, was da kommen kann. Das heißt also, mit jedem Suizid, das ist auch wichtig in dem Zusammenhang zu sehen, sind immer mindestens, so sagt die Weltgesundheitsorganisation, die sich damit beschäftigt, 7 weitere Menschen befasst, getroffen. Mindestens 7, in der Regel sind es mehr.
Hm. Jeder Verlust eines lieben Menschen wiegt unglaublich schwer. Aber wenn ich mir vorstelle, dass jemand aus dem engsten Umfeld sich das Leben nimmt, auch unvorbereitet, also für die, die zurückbleiben, es gibt keinen Abschiedsbrief. Also was Schlimmeres kann man sich kaum vorstellen, weil natürlich wird man sich erstmal Vorwürfe machen. Wieso habe ich das nicht gemerkt? Wenn man sich vorstellt, der ehemalige Nationaltorhüter Enke, der stand samstags noch im Tor von Hannover 96 und hat noch Interviews gegeben. Er stand lächelnd vor der Kamera und 2 Tage später hat er sich das Leben genommen.
Ja.
In dem Falle war es jetzt nicht so, dass seine Frau für die es aus heiterem Himmel gekommen wäre. Ne?
Ja.
Aber nach außen schien alles weitgehend in Ordnung zu sein. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand aus dem engsten Umfeld plötzlich sich suizidiert, das ist das Härteste, was einem widerfahren kann.
Ja.
Wie geht man damit um? Der Tod ist schon schlimm genug, wenn er ganz normal eintritt. Aber so etwas ist doch brutal.
Ja, nun gibt es gerade angesichts dieser Dimension, die du ja beschreibst, Versuche, jemanden zu stützen. Das sind die Suizidpräventionen, die sich zugleich auch um Kriseninterventionen kümmern und die sich auch darum kümmern, wenn jemand sich suizidiert hat aus der Freundschaft oder wie auch immer. Das sind sehr feinfühlige Menschen, ich kenne ja sehr viele, die dort arbeiten, die eben auch nach diesem Modell arbeiten und versuchen, jemanden so zu begleiten, dass er diese ungeheuerliche Geschichte in sein Leben integrieren kann. Und zwar als ungeheuerliche Geschichte in sein Leben integrieren kann um damit dann zu leben. Und es gibt in jedem größeren Ort Organisationen von Selbsthilfe, die hier betroffen sind, wo sich die Menschen gegenseitig stürzen. Und es gibt natürlich sehr wohl eben Rehabilitationsmaßnahmen in Traumasanatorien, sage ich jetzt mal, wo auch hier gezielt über einige Wochen versucht wird, diese Menschen aus ihrer tiefen Verletzung herauszuführen, dass sie wieder gesunden können. Nur es bleibt natürlich das Schreckliche da.
Ja.
Das bleibt. Und die Frage ist, wie man später damit umgeht. Auch dort gibt es ganz kontroverse Formeln. Die einen, die fangen dann sofort an und gründen einen Verein, wo sie sofort alles Mögliche gegen Suizid provozieren wollen.
Ja, ja, ja.
Und die anderen verschweigen das. Die ignorieren das. Da wird kein Wort mehr drüber geredet. Und doch sitzt es ganz tief.
Tja, du hast nicht nur einen lieben Menschen verloren, sondern lebst auch noch mit diesem permanent vorhandenen Schuldgefühl, das in dir schwelt, ja, wie ein Schwelbrand.
Genau, das kommt noch dazu, dass häufig eben ein Schuldgefühl da ist, dass es als Rache erlebt werden kann, solche Verhaltensformen.
Ja.
Das heißt, es gibt dann sehr viele Interpretationen, die wieder persönlich bedingt sind natürlich, die aber auch helfen sollen, damit zurechtzukommen. Insofern versuche ich auch zu respektieren, welche aberwitzigen Begründungen jemand da auch für findet. Das ist vielleicht eine Form, wie er damit leben kann.
Ja, aber ich habe auch schon erlebt, dass derjenige, der aus dem Leben geschieden ist, dass man ihm Vorwürfe gemacht hat, warum lässt du mich alleine mit all diesen Problemen jetzt zurück? Du
oder
machst dich aus dem Staub und ich habe hier die ganzen Mühen und Lasten des Lebens jetzt
in
verschärfter Form allein zu ertragen.
Natürlich, ja, natürlich. Das ist eine ganz normale Reaktion. Berechtigt, völlig berechtigt. Ich darf nicht erwarten, dass jemand, der in dieser Weise verletzt ist durch einen Suizid, das sofort respektiert. Das darf ich nicht erwarten. Das wird aber häufig erwartet. Du musst ja Verständnis für haben. Das sind völlig verschiedene Dimensionen.
Ja.
Und ich muss wieder an unsere Metapher denken, die ich immer wieder als roten Faden habe mit dem Schachspieler und mit der Damenspieler. Die Damenspieler, die sind drin. Und die Schachspieler reden klug daher. Also das ist leider die Situation.
Ja. Ich möchte aber nochmal darauf zu sprechen kommen, dass ja nicht jeder, der sich trennt oder wo sich die Partnerin oder der Partner trennt, gleich suizidale Absichten hat.
Nein,
oder stimmt. Entwickelt.
Ja,
wie entsteht das? Also bringt das jemand vielleicht von zu Hause aus mit? Bekommt man diese Einstellung irgendwie in der Erziehung schon mit? Ich weiß es nicht.
Wenn ich sehr salopp formulieren darf, es gibt tausende Erklärungen dafür. Da gibt es so viele Theorien, die in sich einen Aspekt haben, dem man zustimmen kann. Nur, du hast es ja gesagt, Michael, es ist nicht begreifbar. Und das sind wirklich Verletzungen, die, ja, wie will man die begründen? Die Christen haben zeitweilig das sehr einfach gemacht. Das ist eine Todsünde. Und auch für verantwortlich gemacht. Da gab es überhaupt kein Verständnis dafür, wie jemand sich umgemacht hat. Und interessant ist ja, dass führende Leute, die gerade davon gesprochen haben, dass das Leben zu akzeptieren ist und dass auch das Leiden zu akzeptieren sind, beispielsweise
Frau Kübler-Ross
und beispielsweise auch natürlich der Hans Küng, der Theologe. Mhm. Frau Kübler-Ross hatte in ihren Schubladen, als sie krank war, eine entsprechende Dosis Medikamente, um sich zu suizidieren. Und zwar mit der ganz klaren Absicht, sich zu suizidieren. Und dasselbe haben wir bei dem Herrn Küng gehabt, der vorher so intensiv gesprochen hat, dass das Leiden zu akzeptieren ist und das Leben zu akzeptieren sind. Und dann sagte er, wenn ich als schreibender Mensch nicht mehr schreiben kann, er war an Parkinson erkrankt, dass das für ihn kein Leben mehr sei und er es beenden würde. Das heißt, wir haben wieder unsere alte Metapher. Das heißt, wenn jemand aus der Rolle des Schachspielers in die Rolle des Damenspielers kommt, da hat er ein riesiges Problem. Dann sieht die Welt anders aus.
Eines muss man ja auch noch unterscheiden. Der Suizid kann schon für einige Menschen auch eine Erlösung sein, die einfach so stark aufgrund einer schweren Erkrankung leiden,
ja,
dass es für sie unerträglich geworden
natürlich
ist und dann eben als letzten Ausweg wirklich nur noch den Tod sehen. Und das ist ja auch absolut nachvollziehbar.
Natürlich, da gibt es ja die ganz großen Problematiken, das einmal zu respektieren. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht ja mehr als deutlich gesagt, dass es diesen Anspruch gibt, dass es respektiert wird. Die entscheidende Frage ist nur, wann und wo, wie darf jemand sich suizidieren? Gibt es Räume, in denen das machen kann? Gibt es besondere Schutzräume? Gibt es bestimmte Menschen, die begleiten? Diese Fragen sind nicht geklärt. Mhm. Sie werden im Augenblick natürlich von den Diensten, also Dignitas, also ja. Sterbehilfe Kusch und auch die Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben angeboten. Aber das ist auch ein eigenartiger Bereich. Also das ist nichts Ganzes und nichts Halbes.
Dann muss man aber auch das nötige Kleingeld mitbringen, um mit dieser Art von Hilfe letztendlich umgehen zu können.
Ja, das sind ja Tausende, die sie machen müssen. Das heißt, die einen wollen 10.700 haben als Vorschuss, die anderen wollen 7.400 haben und die Dritten wollen 3.400 haben. Mhm. Wenn sie einen Doppelsuizid mit ihrem Ehepartner machen wollen, dann zahlen sie nochmal 1.000 Euro mehr. Also das ist auch ein Geldgeschäft, das muss man auch sehen. Natürlich werden die sagen, mit Recht möchte ich dafür Geld bekommen. Mhm. Einmal macht es nicht jeder und das ist eine sehr schwierige Geschichte, die ich da machen muss. Also das ist die andere Seite dabei, mhm. aber das ist eine unglaubliche Situation und das wird manchmal diskutiert, Suizid als Kassenleistung. Das ist so ein Slogan, der in der Szene mittlerweile diskutiert wird.
Wie siehst du das?
Also ich bin jemand, der für die Palliativ-Care-Situation vor allen Dingen, es gibt diese andere Situation, wo es das persönliche Erleben ist, also eine Scheidungssituation oder etwas Ähnliches oder Insolvenz oder ein Hausbrand oder was auch immer, was passieren kann, zu differenzieren habe. Mhm. Vielen Menschen, die sich suizidal verhalten, können durch eine entsprechende Begleitung und auch eine medizinische Begleitung der Schmerzen, es gibt ja verschiedene Arten von Schmerzen, sehr wohl über solche Krisen hinwegkommen und einen Weg finden, wo sie nicht mit irgendeiner Intervention, man kann auch sagen mit Gewalt, das Leben beenden. Das sehe ich auf der einen Seite. Da gibt es sehr viel Erfolg. Das andere sind wirklich die ernsthafte Frage und ich sehe die, nur emotional habe ich ein Problem damit, weil ich das Leben liebe, Einrichtungen zu schaffen, in denen Menschen bewusst hingehen können, um sich zu suizidieren. Das ist ganz darauf eingerichtet, dazu wird es kommen. Dazu wird es kommen, das wird ja diskutiert. Gleich nach der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht haben führende Leute von der Diakonie und von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin diese Frage diskutiert, ernsthaft diskutiert. Müssen wir jetzt Räume schaffen in der Diakonie, in denen Menschen sich nach diesen Vorgaben menschenwürdig suizidieren können? Mhm. Die Fragen sind noch nicht entschieden, aber die stehen im Raum und die Veränderungen sind da vor 2020 hat es 9 Sterbetouristen in der Schweiz gegeben. 21 waren es nur noch 5. Und jetzt töten sich mit Hilfe dieser Einrichtungen in den letzten Jahren, im vorletzten Jahr waren es 400 und im letzten Jahr waren es weitaus mehr, wobei man nicht genau die Zahlen kennt, weil natürlich das noch nicht erfasst ist in der Weise und es auch mittlerweile Sterbehelfer gibt, wie der Arzt, von dem du vorhin gesprochen hast. Mhm. Der hat auch erzählt, also ich glaube 70 Suizide begleitet hat. Aber das ist wirklich ein völlig offenes Problem, vor dem wir stehen. Man hat A gesagt und dann wird man auch B sagen müssen. Tja. Und dann kommt das Alphabet hinterher.
Wie gehen denn Ärztinnen und Ärzte ganz konkret mit diesen Situationen momentan um?
Na gut, die ich kenne, versuchen nach dem Modell die Krise zu begleiten. Das sind die einen. Und die anderen ziehen sich auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts zurück, dass niemand gezwungen werden kann, jemanden beim Suizid zu begleiten. Die sagen, wir machen das nicht. Dasselbe gilt auch für Organisationen, für Krankenhäuser, für Hospize, auch Hospizvereine, die sagen, wir machen es nicht und überlassen den anderen dann seine Situation und auch, wo er jemanden findet, mit dem er das machen kann. Das ist die Situation, in der wir sind. Ganz wenige Ärzte sind bereit, das zu tun. Das ist nicht mit deren persönlichen Ethos zu verbinden.
Du sagst ja immer, hast es auch mehrfach schon in unseren Podcast-Folgen formuliert, dass das Pärchen Angst und Hoffnung immer anwesend ist. Wenn jetzt aber ein schwerkranker Mensch sich entscheidet für einen Suizid, dann scheint es aber doch eine Trennung dieses Pärchens zu geben, weil der letzte Rest an Hoffnung dann offenbar für ihn ja verloren ist, oder?
Genau. Ich formuliere das mal anders. Die letzte Hoffnung ist dann die Befreiung durch den Suizid vom Leiden.
Okay. Also
ich versuche das immer.
Die Perspektive auf die Hoffnung wird eine andere.
Natürlich. Ja. Die Lösung ist eine andere Hoffnung.
Okay. Okay.
Ja. Mein Tod ist meine Hoffnung. Das kann man manchmal lesen. Auch in Todesanzeigen häufig.
Ja, richtig.
An wen kann man sich denn wenden, wenn man suizidale Absichten hat oder wenn man vielleicht auch nur schon in diesem Stadium ist, sich danach erkundigen möchte, wenn man vielleicht noch reflektieren kann? Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, ja. Wenn man noch reflektieren kann, oh, da läuft jetzt gerade was in die falsche Richtung.
Okay, das kann man so differenzieren wieder. Das heißt, am Anfang steht, gibt es in meiner Freundschaft, meiner Nachbarschaft, meiner Ehe jemanden, der bereit ist, mir auch zuzuhören und nicht sofort zu sagen, das darfst du nicht oder hör auf mit den Gedanken, mach einen Stopp oder was auch immer, sondern gibt es jemanden, den ich finde? Da gibt es vermutlich jemanden, wenn man sich öffnet. Es ist ja nicht ganz einfach, sich so zu öffnen. Wenn jemand das sich nicht traut, dann gibt es verschiedenste Qualitäten, Zielgruppen für Beratungen, für Begleitungen, für Therapien. Ich nenne einfach einige. Es gibt Ehe-, Familien- und Lebensberatungen in allen größeren Städten, die kostenfrei die Beratung übernehmen. Dort sind in der Regel qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jemanden dann auffangen, auch in so einer Krise, wie du das jetzt nennst, ohne sofort sehr weit zu sein. Mhm. Wenn jemand weiter ist, sage ich mal, dann würde ich empfehlen, zu gucken, zur Suizidprävention zu gehen. Da gibt es mittlerweile auch bundesweit in den größeren Städten, auch Landkreisen, diese Einrichtungen, manchmal früher noch als Krisenintervention genannt. Dort kann man hingehen, qualifizierte Menschen, trainiert im Umgang damit. Auch natürlich alles auch unter Schweigepflicht. Und in gleicher Weise natürlich auch die Psychiatrien. Zum Psychiater zu gehen, zum Psychotherapeuten zu gehen. Das Problem ist, dass man lange warten muss. Ich kenne Menschen, die sich in die Klinik einweisen lassen haben, um sich zu schützen. Das ist ein Riesenspektrum von Möglichkeiten. Mhm. Also ich denke, das muss niemand allein mit sich ausmachen. Nur da ist schon der Punkt, in dem Augenblick, wo er zu einem anderen Menschen geht, ist ein ganz wichtiger Schritt getan, das Leben neu zu entdecken.
Ja. Vielen Dank, Ernst. Ich hoffe, diesen Weg werden viele Menschen einschlagen, die vielleicht suizidale Absichten oder Gedanken erstmal hatten. Wir hoffen, dass wir mit etwas Aufklärung zum Thema beigetragen haben. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Wir haben gemerkt, das ist ein spannendes Thema mit ganz vielen Facetten. Wir hoffen, auch Sie haben was mitgenommen. Wir können weiter diskutieren, wenn Sie möchten, auf Instagram zum Beispiel, Sterben und Trauern, der Podcast heißen wir dort. Und außerdem freuen wir uns immer über Anregungen und Feedback, wenn Sie den Podcast auf Spotify oder worüber auch immer Sie uns hören, zum Beispiel einmal bewerten wollen, freuen wir uns sehr. Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.